Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind, hier im Parkhotel in Heilbronn in der Bar 1042. Und wir freuen uns, dass trotz engen Zeitplan es uns gelungen ist, heute hier einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, Alexander Wehre. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir heute aktuell über zahlreiche Themen sprechen können. Haben Sie den Samstag schon verdaut?
Ja, ich brauche da nicht so lang dafür. War insgesamt ja von uns ein gutes Spiel. Und die Mainzer Kollegen haben nach dem Spiel auch gesagt, das war ein glücklicher Punkt für Mainz. Aber ja, so ist der Fußball. Wir hätten uns 3 Punkte gewünscht. Aber das Entscheidende für mich persönlich ist, die Richtung stimmt. Die Abläufe kommen so langsam. Wir haben uns viele Torchancen erarbeitet. Hätten am Ende 1, 2 mehr machen müssen. Aber das Schöne ist, wir haben ja nur 32 Spiele. So,
und ärgert man sich ein bisschen über den Schiedsrichter? Darf man das dann noch
immer? Ja, tatsächlich, weil das fand ich nicht in Ordnung. Zum einen, klar, jetzt die Elfmeter-Szene. Türcher hat ja gesagt, er hätte ihn auch nicht gepfiffen, aber es war dann aus seiner Sicht keine krasse Fehlentscheidung, sodass der Kölner Keller hätte eingreifen müssen. Das zweite Tor, das 2-2, das ärgert mich viel mehr. Denn ich glaube, jeder in diesem Stadion, also selbst ich mit meinem Dioptrien von 100 Meter entfernt, habe gesehen, dass das ein Handspiel war. Und dass man das dann nicht abpfeift, ist das eine. Dass man dann aber, und das ärgert mich schon, der Schiedsrichter berührt den Ball. Ganz klar, es muss Schiedsrichterball geben. Und die Hinweise kamen dann auch von unseren Kollegen an den 4. Offiziellen. Und da wurde nicht reagiert. Das ist nicht in Ordnung und deswegen haben wir das auch ganz deutlich kommuniziert.
Gut, wir werden auch einiges deutlich kommunizieren heute in dem Gespräch. Und wenn Sie informiert sein möchten, dann können Sie wie immer natürlich auch den Newsletter aus der Chefredaktion abonnieren unter der eingeblendeten Adresse. Und wie immer gibt es natürlich auch Ohne Ausrede als Podcast auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Ja, für all diejenigen, aber heute haben wir wahrscheinlich wahnsinnig viele VfB- und Fußballfans, die zuschauen, aber der ein oder andere möchte Sie vielleicht doch noch ein bisschen kennenlernen. Geboren in Bietigheim, Bissingen, und Sie sind jetzt seit 2022 Vorstandsvorsitzender beim VfB, da waren Sie früher schon mal. Wir hatten einige Kölner, Sie haben auch eine Kölner Vergangenheit zuletzt hier, Wolfgang Bosbach, Tom Bartels. Was können denn die Schwaben von den Rheinländern lernen?
Nicht viel, würde ich jetzt mal sagen. Aber im Wesentlichen natürlich, sagen wir mal, die Mentalität der Kölner ist ein bisschen anders wie die der Schwaben. Da trägt sicherlich auch der Karneval dazu bei. Das Liedgut, man sieht vielleicht dann das Glas immer eher halb voll und die Schwaben sehen es vielleicht eher halb leer. Aber ich bin ja Schwabe, deswegen kann ich es ganz gut einordnen. Ich muss sagen, ich freue mich auch wieder zu Hause zu sein.
Ja, gucken wir auf die Bundesliga. 1 Punkt aus 2 Spielen. Ist das jetzt schon ein Fehlstart?
Ich tue mich schwer mit dem Begriff Fehlstart. Ne? Natürlich hätten wir gerne 3 Punkte gehabt und wir hätten es auch verdient gehabt, weil wir haben ein gutes Fußballspiel gemacht. Für mich ist wichtiger die Entwicklung. Ne? Wir haben 27 Transferaktivitäten wieder gehabt, eine Menge. Das heißt, die Mannschaft muss sich auch finden. Und für das sind die Abläufe jetzt im Pokalspiel beim Zweitligisten zu Hause jetzt gegen Mainz schon wieder da. Man sieht es, wir haben uns Torchancen erarbeitet. Expected Goal hatten wir über 5, das heißt normalerweise machst du 5 Tore. Aber klar, 3 Punkte wäre schon verdient gewesen. Und jetzt müssen wir halt in den nächsten Spielen die Punkte einsammeln.
Sie haben ja immer noch große Rückendeckung bei allen Experten. Armin Fee hat gestern Morgen im Doppelpass gesagt, er sieht den VfB in jedem Fall unter den ersten 5. Und Stefan Effenberg in der gleichen Sendung hat da gesagt, er macht sich gar keine Sorgen um den VfB.
Also Sorgen mache ich mir auch nicht. Weil wie gesagt, wir haben eine wettbewerbsfähige Mannschaft, aber wir wissen schon auch, wo wir herkommen. Ja, und das war eine außergewöhnliche Saison, letzte Saison. Und das ist jetzt nicht unser Anspruch, wieder 73 Punkte zu erzielen, sondern wir wollen möglichst frühzeitig 40 Punkte erzielen. Und dann können wir über andere Zielsetzungen sprechen. Wir haben eine Doppelbelastung, ist neu für uns. Zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder in der Champions League. Kader breiter aufgestellt. Aber Sorgen machen wir auch keine.
Ein VfB-Mitglied macht sich Sorgen. Wir haben natürlich jede Menge Leserfragen bekommen im Vorfeld. Karl-Heinz Reichert, er schreibt, VfB-Mitglied. Würden Sie denn in einem Worst-Case-Szenario, wenn der Bundesliga-Abstieg drohen würde, an Ihrem Trainer Sebastian Hoeneß festhalten?
Das ist ja eine sehr theoretische Fragestellung. Aber ich glaube, jeder, der Sebastian Hoeneß und sein Trainerteam beim VfB verfolgt hat, kann die Frage, glaube ich, selber beantworten. Das ist schon fantastisch. was da in den letzten Monaten aufgebaut wurde, auch wie er sich mit dem Verein identifiziert. Wir wollen langfristig mit Sebastian zusammenarbeiten.
Hatten Sie mal Befürchtungen, gerade in der heißen Phase der Transfers, als doch der ein oder andere auch noch gegangen ist, von dem man sich vielleicht erhofft hatte, dass er bleiben würde, dass Sebastian Hoeneß irgendwie sagt, Mensch, das ist mir jetzt zu viel Substanzverlust und ich überlebe das auch nochmal?
Nein, überhaupt nicht. Also wir sind im regelmäßigen Austausch und ich glaube, wenn der Sebastian einen Vertrag verlängert, dann macht er das, um bei uns mit uns gemeinsam Erfolge zu erzielen. Und deswegen habe ich nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Und wie gesagt, wir wollen langfristig zusammenarbeiten. Und das hat man ja im Fußball schon häufiger gesehen, dass wenn Kontinuität entsteht, dann wächst was zusammen.
Ja, Transferausgaben, Sie haben es gesagt, in nie dagewesener Höhe. Ist der VfB jetzt finanziell schon wieder so gut besettelt, dass er sich das leisten kann?
Wir sagen, maximalen sportlichen Erfolg erzielen, ohne dabei die wirtschaftliche Vernunft zu vernachlässigen. Und es ist schon so, dass ein paar Faktoren dazu geführt haben, dass wir diese Saison auch deutlich mehr investieren konnten, wie vielleicht in den vergangenen Jahren. Warum ist es so? Zum einen, wir haben ein Stadion fertig gebaut mit 60.000 Zuschauern, einen großen VIP-Bereich. Wir machen da im Vergleich jetzt zu den letzten beiden Jahren Mehreinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe. Das hat uns ja die letzten Jahre auch wehgetan, dass wir da eben weniger Kappe hatten. Das ist das eine. Zum anderen haben wir über das TV-Ranking einige Plätze gut machen können. Und wir haben natürlich durch Porsche jetzt aus der Bilanzsicht unser Eigenkapital stärken können durch die Veräußerung der Anteile. Das heißt, diese drei Faktoren führen dazu, dass wir auch mittelfristig über eine gewisse wirtschaftliche Substanz wieder verfügen. Und es kommen noch zwei Ereignisse dazu, die sicherlich außergewöhnlich waren. Zum einen, wir haben deutlich über 60 Millionen Euro Transfereinnahmen generiert und natürlich die Champions League-Einnahmen, die außergewöhnlich waren. So, wenn man diese fünf Faktoren zusammennimmt, da haben wir einiges an Einnahmen generiert. Wir haben aber immer gesagt, wir geben nur das aus, was wir uns mittelfristig auch ohne internationale Einnahmen leisten können. Und das ist unsere Devise. Und deswegen, wir sind einen deutlichen Schritt vorangekommen, was die Konsolidierung anging. Darf nicht vergessen, durch Corona, durch die Investitionen in den Stadionumbau, war es vor zwei Jahren sehr schwer in der wirtschaftlichen Ausgangssituation. Und da sind wir sicherlich jetzt schneller vorangekommen, wie ursprünglich geplant.
Haben Sie die Leserfrage von Friedrich Nagel fast schon mit beantwortet? Er sagt, man hat den Eindruck, der VfB ist auf dem Transfermarkt überaktiv gewesen. War das die Angst, nach den prominenten Abgängen in der Champions League zu versagen? Tatsächlich hat man ja früher schon auch mal die Champions League erreicht und dann lief es nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ist das schon auch die Intention, dass man, wenn wir schon dabei sind, wollen wir auch dort was reißen?
Nein, bei uns ist ganz klar Bundesliga first. Das habe ich immer gesagt, wir wollen möglichst frühzeitig die 40 Punkte erreichen. Aber natürlich ist es so, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben und wir jetzt 8 Festtage haben. Und natürlich soll sich jeder darauf freuen, wenn wir in Madrid, in Turin tolle Auswärtsspiele haben werden. Wenn wir zu Hause die Heimspiele haben gegen Paris, schon mal Atalanta, Bergamo, die Schweizer Kollegen. Das soll sich jeder freuen. Und dennoch, Fokus bleibt auch Fußball-Bundesliga. Und wir sind jetzt nicht so naiv zu glauben, dass wir jetzt, weil wir der VfB Stuttgart sind und uns einmal wieder für die Champions League qualifiziert haben, dass wir die Champions League rocken. Wir nehmen jedes Spiel an, wir sind fokussiert drauf, aber wenn Sie sich mal die Marktwerte der 36 Champions Leagueisten anschauen, da sind wir auf Platz 22. Das heißt, dass wir die Vorrunde überstehen und
was muss die ja meisten VfB-Fans erwarten.
Ne? Ja, du musst ja mindestens dann auch 26er werden. Da bist du nicht so weit weg mit dem 22. Platz jetzt im Vergleich zu den Wettbewerbern. Deswegen vernünftig bleiben, realistisch bleiben, jedes Spiel annehmen und dann schauen wir, was rauskommt.
Noch eine abschließende Frage zur Transferphase. Der Wechsel von Dennis Undaff, der schien ja lange Zeit äußerst fraglich und an dünnen Seilen. Gab es da manche schlaflose Nacht oder hätte es auch mal drohen können, dass es doch nicht klappt?
Nee, ich schlafe eigentlich immer gut. Das ist, hat mir irgendwie jemand mitgegeben, da bin ich auch froh. Dennis hat sich ja von Anfang an ganz klar zu uns bekannt. Und deswegen war ich mir persönlich auch immer sicher, dass wir das hinbekommen. Aber natürlich haben die Kollegen aus England versucht, das Beste rauszuholen. Und wir haben halt dann unsere schwäbische Position eingenommen, wo wir gesagt haben, wir haben eine Grenze definiert und über diese Grenze gehen wir nicht raus. Und und dann hat man unterschiedliche Positionen und dann dauert es manchmal ein bisschen, bis man zueinander findet. glaube, am Ende ist es uns gelungen. Dennis ist nicht nur für die Mannschaft ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch so von seiner Persönlichkeit, sondern ich glaube auch, dass er gerade durch das Bekenntnis zum VfB, aber auch seine Art, wie er Fußball spielt und mitreist, war, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen, eben, dass er bei uns bleibt.
Ist diese Transferphase nicht mittlerweile auch ein bisschen derart überhitzt, wenn man das sieht, was abgelaufen ist, beispielsweise am Freitag in Berlin mit Robin Gosens? Also wir haben den zweiten Spieltag, mittags bist du im Hotel, bereitest dich aufs Spiel vor und am Abend Abflug dann nach Florenz, wo dein neuer Verein wartet. Ne?
Gut, das kann ich jetzt natürlich von außen nicht bewerten, was da tatsächlich die Gründe waren und warum das jetzt so überraschend lief. Gab ja wohl auch persönliche Gründe des Spielers. Ja, ist sicherlich außergewöhnlich, dieser Fall. Und ansonsten ist es so, ich meine, für uns war jetzt in unserer Transferphase relativ früh klar, dass wir mit Abgängen zu rechnen haben. Also Serou war relativ klar und bei Ito war es auch klar, dass er uns verlassen wird. Und waren entsprechend vorbereitet drauf. Klar, bei Waldemar Anton war das für uns schon ein Stück weit überraschend. Auch da muss man dann aber auch den Wunsch des Spielers respektieren. Das ist so, das ist auch Teil des Business. Deswegen haben wir eben dann versucht, wie gesagt, wir haben 27 Transferaktivitäten. Ne? Also 16 Spieler haben den VfB verlassen oder wurden verliehen. Und 11 haben wir
neu dazu. Mal den Überblick irgendwann zwischen.
Nee, das nicht. Das ist ja auch unser Tagesgeschäft, dass wir da den Überblick eben nicht verlieren sollten. Aber man muss es einfach nochmal sehen. Ne? Wir haben letztes Jahr im Sommer hatten wir 27 Transferaktivitäten. Jetzt dieses Jahr, gleiche Zahl, Zufall, zeigt schon, dass wir noch viele Leihspieler eben haben. Also 6 Spieler sind ja verliehen jetzt. Wir haben auch 3 dazugenommen, die als Leihspieler dazugekommen sind, wie letztes Jahr eben auch. Haben dann aber ja auch Rouault und Stergun Leveling dann auch fest verpflichtet. Ist ja auch ein Teil der Ablösesumme. Das heißt, Spieler, die letztes Jahr schon bei uns waren. Und ja, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir einen wettbewerbsfähigen Kader zusammengestellt haben, der uns auch wieder Freude bereiten wird. Und so die ersten Anzeichen jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Preußen Münster und Mainz hat man gesehen. Es hat Spaß gemacht, war eine tolle Offensivaktion dabei. Und ich denke, nach hinten wird es dann auch wieder funktionieren. Darf man nicht vergessen. Sagadou, Rohr, Sergio, Aldahid, unser Neuzugang, sind noch verletzt. Ja. Und vor allem, die kommen zurück nach der Winterpause, also nach der Länderspielpause. Dann werden wir sukzessive auch die Jungs wieder einbauen können.
Jetzt sind die Fans natürlich voller Vorfreude. Ich glaube, nicht nur die Fans, jeder, der Fußball ein bisschen am Herzen liegt. Und die fragen sich gerade, wann veröffentlicht denn der VfB sein Champions League-Trikot? Jetzt ist da schon was geleakt worden mittlerweile. Fragt man sich, ist das ein Fake gewesen oder stimmt es, dass LBBW in der Champions League der Trikotsponsor des VfB wird, wie man auf den Jakob-Trikots erkennt?
Ja, ist ja richtig. Die LBBW ist ja Partner unserer Jugend. Und die U19 spielt ja Champions League. Also die ersten 6 Spiele werden ja sozusagen zeitgleich dann ausgetragen, also am gleichen Tag. Das heißt, die U19 spielt auch in Madrid, genauso wie die Profis. Und unsere U19 wird dann auch mit der LBBW auflaufen. Also von daher haben Sie da schon recht. Nicht die erste Mannschaft, nein.
Okay. Und wann kommt das Trikot?
In Bälde.
Okay. Sie haben es gerade angesprochen, muss man da auch das Personal aufstocken, weil ja viel mehr organisatorisch jetzt zu leisten ist durch diese 8 Champions League-Spiele. Ich stelle mir es auch unter dem Trainer schwierig vor, der muss ja jetzt vor allem 8 Mannschaften beobachten. In der Gruppenphase früher hattest du 3, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Ja, also es ist schon so, dass wir die Organisation dadurch ein Stück weit verändern müssen, auch im Bereich der Fanabteilung, der Sicherheitsabteilung, der Orga-Abteilung, in der Administration. Man darf nicht vergessen, unsere zweite Mannschaft spielt dritte Liga. Ne? Also auch da gegen 68 München beim ersten Spiel in Sonnenhof Großasbach waren halt über 6.000 Fans da. Und von daher haben wir uns da breiter aufstellen dürfen, müssen, wie Sie es auch immer formulieren wollen, ist aber eher ein Luxusproblem.
Ja, und jetzt gibt's natürlich das leidige Thema Ticketing. Wer bekommt Karten? Wie bekommt man Karten? Da werden Sie sicherlich ständig derzeit damit konfrontiert. Viele sind ein bisschen enttäuscht, dass sie keine Tickets bekommen können. Da gab's auch am Samstag in der Cannstatter Kurve ein Plakat, dieses nach all dieser, vorher hieß es ja SCH... geht's jetzt auf die Reise. Jetzt haben sie gemacht nach all dieser SCH... abnormale Ticketpreise. Und ein Leser fragt, Reinhold Joachim, bin Dauerkartenbesitzer beim VfB seit 33 Jahren, habe mich total auf die Königsklasse gefreut. Dann aber der Hammer, 500 Euro für das Viererpaket auf der Gegentribüne. Diese Preistreiberei finde ich unverschämt. Wie sich das nicht anders macht?
Also es ist ja so, dass wir zum ersten Mal wieder seit 14 Jahren dabei sind und dass dann natürlich viel, viel mehr Nachfrage wie Angebot ist doch klar. Und ich verstehe auch, dass viele Fans, die dann eben keine Tickets bekommen, dann auch natürlich nicht glücklich sind. Ne? Unsere Dauerkarteninhaber haben ein Vorkaufsrecht gehabt für alle vier Heimspiele. Das heißt, es wurden schon deutlich über 30.000 Tickets sozusagen erworben, obwohl eigentlich gar nicht klar war, gegen wen wir spielen, also pro Partie. Mhm. Also weil die das faire Paket genommen haben. Und dann haben wir 110.000 Mitglieder und haben, wenn man jetzt mal sieht, was wir noch alles abgeben müssen an den Gastverein, aber eben auch an Sponsoren, dann haben wir noch 15.000 Public-Tickets zur Verfügung für 110.000 Mitglieder. Und wir haben über 120.000 Anfragen gehabt aus der Mitgliedschaft eben für diese vier Spiele. Und ich verstehe es da, wenn man dann enttäuscht ist, dass man eben kein Ticket bekommt, weil
er war jetzt nicht über die Kosten war er ein
bisschen. Ja, wobei bei den Kosten haben wir uns natürlich ein Stück weit auch an den Topspielen der Fußball-Bundesliga orientiert und gerade im Segment 5 und 6 liegen wir da beim Topspiel bei 45 Euro und in dem Fall bei 55. Beim Stehplatz ist es statt 18,50 19 Euro. Also ich denke mal, dass wir da jetzt nicht völlig falsch unterwegs sind. Aber ja, am Ende ist es Nachfrage und Angebot und die vier Spiele werden ausverkauft sein. Ich glaube eher, dass einige enttäuscht sind, eben, weil sie eben dann kein Ticket bekommen.
Oder zum Beispiel nicht nebeneinander sitzen können. Das war ja auch so ein Thema.
Ja, auch das.
Kann man das noch optimieren oder konnte man das nicht?
Auch das ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass wir sagen, wir hätten ja auch sagen können, ja, jeder kann 2 bis 4 Tickets bestellen, dann kommen halt weniger zum Zug. Ja, also, und dann hätten sich auch wieder einige beschwert und vielleicht noch mehr, die dann kein Ticket bekommen haben. Also, es ist durchaus nachvollziehbar, dass es da auch Kritik gibt, wenn man enttäuscht ist, dass man kein Ticket bekommt. Oder auch sagt, Mensch, ich will eigentlich zu zweit oder zum Fußball mit meinen Kumpels gehen. Ist ein Stück weit nachvollziehbar. Aber so wollten wir einfach mehr Mitgliedern die Möglichkeit geben, eben auch Spiele zu sehen. Und für den Weg haben wir uns entschieden. Und ja, ich hoffe, dass alle dann auch ja, Spaß haben werden und wir erfolgreiche Heimspiele sehen werden.
Die Einnahmen aus dem Zuschauerbereich sind ein Teil, aber das Sponsoring natürlich auch ganz, ganz wichtiger. Der Vertrag mit Winamax endet ja. Werden sicherlich jetzt auch schon Verhandlungen laufen für die neue Saison. Steht bald Lidl auf der Brust des VfB, nachdem die Schwarzgruppe bei euch einsteigt?
Also Winamax läuft ja noch bis 2026. Wir werden aber, das habe ich bei einer Mitgliederversammlung angekündigt, im Sommer 2025 dann den Hauptpartner wechseln. Wir werden das auch zeitnah kommunizieren. Das heißt, wir sind da sehr, sehr weit vorangeschritten, sodass wir das wirklich zeitnah kommunizieren können. Und dann lassen Sie sich überraschen, aber wir sind froh, dass wir sind ja hier in der Region da mit der Schwarzgruppe wirklich einen tollen Partner hinzugewinnen konnten. Wir sind stolz drauf, denn die wenigsten wissen, ich glaube, die Schwarzgruppe macht 167 Milliarden Euro. Das heißt, es ist Nummer 2 in Deutschland nach VW, noch vor vielen anderen DAX-Unternehmen mit wirklich außergewöhnlichen Produkten, die uns helfen, in der digitalen Transformation nach vorne zu kommen. Stackit in der Cloud, XM Cyber, aber auch hochspannend Pre-Zero, das heißt Wertstoffmanagement professionalisieren im Stadion und nachhaltig zu agieren. Da haben wir einen tollen Partner gewonnen und sind wirklich stolz drauf.
Die Schwarzgruppe ist das eine. Wir haben ja einige regionale VfB-Sponsoren bei euch im Boot. Hepsolar ist auf dem Ärmel drauf, ist auch vor Ort. Ich glaube, es sind auch alles so Dinge, die ja nicht nur das Monetäre betreffen, sondern darüber hinausgehen. Da geht es um die Solargeschichte. Bei Schwarz macht ja viel in Sachen KI, Cybersicherheit auf diesen Feldern. Das heißt, auch hier, IPA in Heilbronn ist für euch auch ein Thema.
Genau, also die Zeit ist auch vorbei, dass es einfach nur um reine Werbung geht, sondern wir wollen Interaktion gehen mit unseren Partnern und Sie haben es angesprochen, IPAI in Heilbronn, da entsteht ja das größte Zentrum für künstliche Intelligenz in Europa und wir wollen mit unserem Partner, mit MAP, mit Porsche, mit Schwarz dort auch vor Ort sein und wollen auch in unserem Stadion eine Anwendungs Beispiele liefern, dass wir auch ja, dem Fußballfan, aber allen anderen auch zeigen können, dass wir davon profitieren können gemeinsam, auch als Gesellschaft perspektivisch. Und deswegen ist es schon für uns immer wichtig, mit den Partnern, die auch aus der Region kommen, dann auch aus der Region für die Region was zu machen.
Aber ein bisschen Geld fließt schon auch, oder?
Es fließt auch Geld, das ist, auch, ist genauso wichtig natürlich, weil wir wollen ja auch eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenstellen. Aber trotzdem ist es für uns schon wichtig, eben neben einer Bande oder einer Loge tatsächlich in die Interaktion zu kommen, um gemeinsam dann eben auch ja, die Produkte, von denen wir auch überzeugt sind, dann eben dann auch zu erklären.
Da hat man ja noch weitere Beispiele auch bei uns, die auch ins Verbreitungsgebiet hineinreichen wird. Seit vielen Jahren ja auch Partner beim VfB Jako, sowieso jetzt auch in der AG. Dennoch die Frage, wir haben derzeit eine wirtschaftliche Schwächephase und die Vorzeichen in Deutschland sehen insgesamt nicht so besonders rosig aus. Spüren Sie das auch schon im Sponsoring?
Wir spüren es zum Glück nicht. Unser Businessbereich ist so gut wie ausvermarktet. Die stadiongeborenen Rechte, die wir in unserem Portfolio haben, sind ja ausvermarktet. Wir haben neue Partner dazugewonnen. SAP ist dazugekommen, Schwarzgruppe ist dazugekommen. Die LBBW ist als Partner für den Jugendbereich dazugekommen. Wir haben letztes Jahr sicherlich was Außergewöhnliches hinbekommen, indem Porsche neben Mercedes aus der gleichen Industrie sozusagen bei uns als Anteilseigner eingestiegen ist, neben Jako. Wir haben es als Weltmarkenbündnis beschrieben, aus der Region für die Region was zu machen. Und da sieht man schon, dass da wirklich was entsteht und darauf können wir schon auch ein Stück weit stolz sein. Hilft uns aber natürlich auch, ein gewisses finanzielles Fundament zu haben, um eben auch ja, das volatile Fußballbusiness ein Stück weit so abzufedern, wenn es mal nicht so gut läuft, dann eben auch noch wettbewerbsfähig in die Mannschaft investieren zu können.
Vielleicht dient das auch ein bisschen dazu, dass es jetzt wieder etwas ruhiger im Verein geworden ist. Unser Leser fragt, der Investor Porsche und der ehemalige Präsident Vogt lagen ja nicht auf einer Linie. Geht es jetzt wieder etwas ruhiger zu?
Ich wünsche mir es auf alle Fälle, aber Dietmar Allgeier als Interimspräsident und auch Andreas Krupp als Vize, mit denen arbeiten wir sehr gut zusammen die letzten Wochen. Ist alles ruhig auch im Umfeld. Ich versuche jetzt eine Mitgliederversammlung eben auch in Ruhe vorzubereiten. Da wichtige Entscheidungen stehen an. Von daher habe ich jetzt die notwendige Ruhe eigentlich im Verein festgestellt. Und alles andere wird sich dann auch zeigen in den nächsten Wochen.
Ist tatsächlich ausgeschlossen, dass der Herr Allgeier weitermacht? Also ich habe ihn am Samstag kennengelernt und gesehen, auch direkt in der Nachbarschaft. Also man merkt, dass ihm richtig auch Spaß macht und dass er das ausfüllt, dieses Amt.
Definitiv. Also er ist mit sehr, sehr viel Freude dabei und ist sehr professionell und merkt auch, dass er einfach Erfahrung hat, auch mit Gremien, aber auch Erfahrung hat, dass so ein großer Traditionsverein einfach auch so ein bisschen wieder beruhigt werden muss. Und das macht er sehr gut. Und ich habe viel Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ob er weitermacht, das müssen Sie ihn fragen. Das ist seine persönliche Entscheidung, ob das mit seiner Lebensplanung und seinem Amt kombinierbar ist.
Aber Sie fänden es nicht so schlecht.
Wie gesagt, wir arbeiten wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ja.
Ein Thema ist natürlich der Aufsichtsrat. Da gab es auch ein Plakat in der Cannstatter Kurve. Unsere Ungeduld wächst, Aufsichtsratvorsitzwechsel jetzt. Also das bekannte Thema, Tanja Gönner, Sie saßen in der Halbzeitpause sehr lange mit ihr zusammen und haben gesprochen, ich weiß nicht, über das Spiel oder über den Aufsichtsratvorsitz. Wie geht's da weiter?
Wir haben über das Spiel und über Transferaktivitäten gesprochen, tatsächlich, die dann auch abgeschlossen waren. Und alles andere muss das Gremium ja entscheiden. Also wie der Aufsichtsratsvorsitz dann am Ende besetzt wird, damit haben wir ja als Vorstand nichts zu tun. Der Aufsichtsrat soll uns beaufsichtigen, uns Rat geben. Und deswegen bin ich da nicht gut beraten, dem Aufsichtsrat einen Rat zu geben, zumindest nicht öffentlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen die beste Entscheidung für den VfB treffen werden. Und da machen wir überhaupt keine Sorgen.
Hat man sich da zeitlich was vorgenommen?
Müssen Sie Frau Gönner fragen. Also das bespreche ich tatsächlich nicht mit ihr, denn das ist die Aufgabe des Aufsichtsrats. Ich bin nur überzeugt davon, dass sie schon auch ja, die Anspruchsgruppen, die Stimmung wahrnehmen und Entscheidungen treffen, die immer zugunsten des VfB ausfallen werden.
Jetzt sind wir in der Länderspielwoche. Ist es erfreulich, dass man jetzt eine Pause hat oder hätte man lieber die Mannschaft zusammen gehabt, da man ja eben noch nicht so eingespielt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, also erstmal freuen wir uns, dass wir fünf deutsche Nationalspieler abstellen dürfen. Das ist schon auch außergewöhnlich, zeigt aber, dass gerade die letzte Saison was ganz Besonderes war. Und ich glaube, jeder einzelne von den Jungs hat es ja auch verdient, nominiert zu sein. Und klar, als Trainer wünscht man sich natürlich, da sind jetzt noch Neuzugänge dazugekommen, Touré beispielsweise, aber eben auch einige andere. Da wünscht man sich natürlich, dass man die Abläufe einstudieren kann. Das Thema haben aber auch alle anderen Vereine. Ne? Und von daher wird da Sebastian und sein Trainerteam damit professionell umgehen. Und sie werden dennoch genug Zeit haben, eben die Abläufe noch einzustudieren.
Ist Angelo Stiller, der jetzt erstmals berufen worden ist, so ein möglicher Toni Groß-Nachfolger?
Also er hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Das hat er ja bewiesen, wirklich, wie er da agiert hat in den Spielen, wie souverän, als Taktgeber und auch als Persönlichkeit. Also von daher, ich traue ihm da ganz, ganz viel zu. Und deswegen freue ich mich auch. Ich war, glaube ich, auch knapp schon vor der Europameisterschaft ein Kandidat. Aber jetzt wird er sicherlich da auch die Zukunft in der Nationalmannschaft haben.
Sie sind auch sehr stark involviert in DFL, DFB. Sie haben es gerade vorhin die TV-Rechte angesprochen. Ist es ein Problem, dass die Rechtevergabe derzeit A stockt und B nicht klar ist, wie es da weitergeht?
Ein Problem würde es dann geben, wenn der ganze Prozess verzögert werden würde. Aber die Signale, die ich empfangen habe, auch aus der DFL, sind klar, dass man dann jetzt im Laufe des Septembers ja auch eine gewisse Klarheit bekommt. Und dann können wir als Clubs uns auch darauf einstellen. Wie gesagt, wir haben eine Mittelfristplanung, da haben wir natürlich auch TV-Einnahmen eingestellt in den nächsten 3 Jahren, ist klar. Und ich vertraue da aber den Kollegen aus der DFL, dass sie da die richtigen Lösungen finden.
Ein Thema ist ja immer die Auslandsvermarktung. Sie waren jetzt in Japan mit dem VfB. Wahrscheinlich nicht nur wegen der Auslandsvermarktung, hatte ja auch noch ein paar andere Facetten. Dennoch hinkt die Bundesliga meilenweit hinterher. Was muss denn geschehen, dass man da den Rückstand ein bisschen auch aufholen kann?
Ich persönlich war ja leider nicht dabei, weil wir eine Mitgliederversammlung hatten. Aber natürlich, wenn man überlegt, die internationalen Einnahmen, die Bundesliga im Vergleich zur Premier League, ne, da liegen Welten dazwischen. Und um die aufholen zu können, muss auf der einen Seite natürlich Präsenz sein. Also die Clubs müssen dort vor Ort sein. Wir müssen aber auch schauen, ob wir beispielsweise mit einem Aufbau einer OTT-Plattform auch in den Direktvertrieb dann gehen können, perspektivisch. Und eben nicht mehr so abhängig sind von einzelnen TV-Sendern im Ausland. Da ist die Premier League einfach weiter. Und von daher, ich bin ja auch im Aufsichtsrat der DFL Digital Sports und da machen wir uns schon viele Gedanken, wie wir dann eben dieses tolle Produkt Fußball-Bundesliga eben dann auch im Ausland distribuieren können. Und da ist OTT sicherlich eine Möglichkeit, ein Baustein.
Aber macht man sich nicht auch Gedanken, dass sich die TV-Rechte von den digitalen Anbietern, von den Pay-TV-Anbietern gar nicht refinanzieren lassen? Das hat bei DAZN nicht geklappt, das hat bei Sky nicht geklappt. Wenn da mal einer wegbricht, dann wird es eh wieder eine Schwierigkeit. Warum setzt sich das nicht durch bei uns?
Naja, ich glaube, ganz so ist es nicht, dass da immer und deutlich negative Zahlen geschrieben werden. Sonst würden, glaube ich, die Kollegen das dann auch nicht mehr weiterführen, das Produkt. Aber ich glaube, es ist schon so, dass natürlich Pay-Bereich in Deutschland eine andere Geschichte hat wie beispielsweise in England. Da gibt es viel, viel mehr Wettbewerb und viel, viel mehr Konkurrenz. Deswegen ist natürlich dann auch ein anderes Pricing zu erzielen. Wir müssen schon auch immer parallel, das habe ich ja vorher versucht kurz darzustellen, sagen, ist es perspektivisch auch möglich, das Signal selber zu distribuieren und dann eben direkt zu machen. Nur wir haben mit Sky und mit DAZN zwei wirklich tolle Partner an unserer Seite und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich diese Erfolgsgeschichte perspektivisch weiterschreiben lässt.
Jetzt haben wir noch einige Leserfragen im Endspurt auf der Zielgeraden sozusagen. Eine beschäftigt sich mit den kleinen Vereinen in der Bundesliga. Ja, klein ist schön, Heidenheim ist Tabellenführer. Ja. Die eben nicht die große Tradition haben, aber dennoch sportlich sich für die erste Liga qualifizieren. Hamburg, Köln, Schalke und so weiter sind nur noch zweitklassig. Was machen diese Kleinen besser als die Traditionsvereine?
Also Heidenheim jetzt mal beispielhaft, das ist natürlich wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte, die auch immer mit Personen zusammenhängt. Ne? Und die Verantwortlichen sind lange Jahre beieinander. Da ist Kontinuität ein ganz, ganz wichtiges Gut. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie auch jetzt in der Transferpolitik einige richtige Entscheidungen getroffen. Und daher haben sie sich das verdient. Und ich halte auch nichts davon, immer zu sagen, die Kleinen stören die Fußball-Bundesliga. Mhm. Nein, jeder, der sich qualifiziert, hat es verdient und sollte auch respektiert werden. Und ich freue mich, wenn wir wieder nach Heidenheim kommen. Das hat total viel Spaß gemacht, dort empfangen zu werden. Das Ergebnis war ein bisschen blöd. Ja. Wir haben nämlich 2-0 verloren in Heidenheim. Und das müssen wir dieses Jahr besser machen.
Ja, jetzt sind wir ja hier in Heilbronn. Und da geht der Bundesliga-Blick nicht nur in Richtung schwäbische Seite. Natürlich viele Fanclubs, VfB-Fanclubs, die hier in der Region sind. Aber auch in Richtung Hoffenheim. Wie ist denn Ihr Kontakt zum badischen Rivalen?
Ach, der ist ganz gut. Pellegrino Matarazzo habe ich ja noch selber ein paar Monate in Stuttgart erleben dürfen. Bis neulich bei der Auslosung in Monaco den neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der TSG Hoffenheim dann auch persönlich kennengelernt. Und ja, natürlich hat man über die Jahre Kontakte, ist ja klar. Und da ist jetzt auf unserer Ebene überhaupt gar keine Problematik zu spüren.
Haben wir noch eine Frage zum Thema Gehälter und Ablösen. Die werden immer höher. In England oder Saudi-Arabien ist viel Geld im Markt. Lässt sich das auf Dauer alles noch finanzieren oder droht dem Fußball irgendwann der Kollaps?
Naja, wir müssen schon aufpassen, dass wir die Spirale nicht überdrehen. Das sage ich auch immer, dass einzelne Transfers, wie es in der Vergangenheit der Fall war, irgendwie mit über 200 Millionen für einen Transfer dann abgewickelt werden. Da verstehe ich dann auch, dass manche Fans denken, die spinnen ja so langsam. Ja, also ist nachvollziehbar. Ja. Aber am Ende ist auch hier, wie in jedem anderen Wirtschaftssegment, es geht um Angebot und Nachfrage, es geht um eine Wirtschaftlichkeit und es geht um den Wettbewerb. Und da muss man sich entscheiden, möchte man wettbewerbsfähig sein, ja oder nein. Und deswegen muss man eben ein finanzielles Fundament aufbauen, was wir jetzt auch die letzten 2 Jahre gemacht haben, um eben dann auch im Wettbewerb standhalten zu können. Und wenn du damit ein Problem hast als Club, dann musst du dich halt verabschieden aus dem professionellen Fußball. Aber ich glaube, unsere 110.000 Mitglieder wollen weiterhin Fußball-Bundesliga erleben, ab und zu mal international dabei sein, wie wir es dieses Jahr glücklicherweise geschafft haben. Und dafür musst du dann eben auch im Wettbewerb bereit sein, auch entsprechend Ablösesummen zu zahlen und auch Gehälter aufzurufen.
Ist das ein bisschen arg fußballromantisch, wenn man sagt, mein Gott, ja, Saudi-Arabien, damals war es auch China, da kannst du zwar sehr, 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 sehr viel Geld verdienen, aber irgendwo macht es nicht glücklich, weil die Ligen eigentlich niemand interessiert großartig und die sportliche Herausforderung woanders liegt.
Ja, das gilt es abzuwarten. In China hat es nicht funktioniert. Na, ist dann auch wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben worden, wo manche auch gedacht haben, kann das System so weiter funktionieren? Und jetzt muss man überlegen, wie ist die Transferperiode dann in den nächsten Jahren in Saudi-Arabien zu bewerten? Wir konzentrieren uns ja vorrangig so oder so auf den europäischen Markt, auf den europäischen Transfermarkt. Und da gibt's eben auch unterschiedliche, durch unterschiedliche Konstrukte. Der deutsche Fußball hat sich entschieden für 50+1 und das finde ich richtig. Ich bin ein Verfechter, ich bin auch ein Fan von 50+1, weil das in unsere Tradition passt. Und dann muss man es auch mal in Kauf nehmen, dass man dann vielleicht auch den einen oder anderen Abstrich machen muss.
Jetzt sind wir hier in Heilbronn und der VfR Heilbronn ist einer von 14 VfB-Partnervereinen. Das heißt also, die machen Lehrgänge zusammen, Turniere werden organisiert, sind auch schon VfR-Spieler nach Stuttgart gewechselt. Was muss man sich darunter vorstellen? Wird das noch intensiviert, diese Aktivitäten, die der VfB da macht?
Wir haben ja so Satellitenvereine, gerade in der Kooperation mit Jugend. Da gibt es einen Austausch eben auf Trainerebene. Da gibt es aber auch Austausch, was jetzt so Trainingsmethodik angeht, Trainingswissenschaften angeht. Scouting ist sicherlich ein Bereich, wo man dann auch mitunter zusammenarbeitet. Und es ist schon wichtig, weil wir wollen, wenn es geht, natürlich auch junge Spieler aus der Region einbauen. Jetzt nicht nur für unsere Männermannschaft, sondern auch für die Frauen. Da wollen wir auch was aufbauen. Ist auch die klare Zielsetzung, 2026 im bezahlten Fußball zu sein. Das ist glücklicherweise Auftakt gegen Eintracht Frankfurt, die U19 6-1 gewonnen gestern, war selber dort, stand nach 6 Minuten 3-0, war ein bisschen überrascht und dachte, ui, was läuft hier? Aber deswegen ist es schon wichtig, auch in der Region dann auch aufgrund der Identifikation dann junge Spielerinnen und Spieler dann möglichst frühzeitig an den VfB zu binden oder eben sie dort bei den Kooperationsvereinen zu lassen, aber dann eben auch zu begleiten, was eben die Trainingsfortschritte angeht, was aber auch natürlich die Trainingsdiagnostik angeht.
Schauen wir mal in die Glaskugel zum Abschluss. Was wäre eine erfolgreiche Saison für den VfB Stuttgart? Sagt man unter den ersten 10 oder europäischer Wettbewerb, so Platz 6 oder 7, je nachdem, was reicht. Also eine richtig erfolgreiche Saison.
Wir haben es ja angedeutet. Für uns gilt es jetzt erstmal, möglichst frühzeitig 40 Punkte zu erreichen. Und nichts jetzt mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, das ist für uns primär. Und alles Weitere wird man dann sehen, wenn wir die Gruppenphase in der Champions League überstehen sollten. Ich habe es ja vorher erwähnt, eigentlich sind wir vom Volumen, wenn man die Kader betrachtet, auf Platz 22 im Vergleich. Wenn wir dann ein Achtelfinale erreichen würden, wäre das eine herausragende Situation für den VfB. Aber davon möchte ich nicht als Zielsetzung ausgehen, sondern wir wissen, wo wir vor 2 Jahren waren, wissen, wo wir heute sind und sind gut beraten, auch wenn vielleicht der ein oder andere Fan sagt, meine Güte, hör mal auf damit, demütig zu bleiben. Dann, das tut uns gut als Club.
Und wird die Meisterschaft etwas spannender wie letztes Jahr? Da war es ja fast schon langweilig, weil Leverkusen so haushoch überlegen war.
Ich glaube schon. Also da wird es ein Fotofinish geben. Das wünsche ich mir zumindest für den deutschen Fußball. Auch die Dortmunder haben sich verstärkt. Leipzig, Bayern München, Leverkusen. Leverkusen ist die erste Niederlage gegen Leipzig erlebt am Wochenende. Ich glaube, es wird ein Fotofinish.
Und die letzte Frage, die muss ich extra stellen, weil der junge Kollege hinter der Kamera ist nämlich Gladbach-Fan. Und das nächste Spiel vom VfB ist in Gladbach. Wie geht's aus?
Ja, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen. wir wollen ein erfolgreiches Spiel machen. Wichtig ist tatsächlich, dass die Entwicklung weitergeht, dass man sich weiterhin die Torchancen erarbeitet, die wir jetzt in den letzten beiden Spielen uns erarbeitet haben, dass wir fokussiert sind, dass wir das Spiel annehmen. Wir haben letztes Jahr leider in Gladbach verloren. Das war in der Anfang der Rückrunde. Und von daher, wir wollen ein erfolgreiches Spiel haben. Und natürlich, jeder in der Fußball-Bundesliga möchte, wenn er ein Fußballspiel bestreitet, gewinnen. Und das wollen wir selbstverständlich auch in Gladbach. Wenn es am Ende zu einem Unentschieden reicht und wir aber Erfolg, also einen tollen Fußball bieten, dann ist es so. Lass uns überraschen.
Das ist der Auftakt dann von den englischen Wochen. Dann wird es richtig ernst. Das Spiel der VfB im 3-Tages-Rhythmus irgendwo. Ist der Kader so aufgestellt, dass man stark rotieren kann, stark rotieren muss dann, wenn die Champions League dazukommt?
Ja, wir haben uns ja breiter aufgestellt. Wir haben, wie gesagt, ja 11 Neuzugänge. Von den Spielern, die uns verlassen haben, waren eigentlich nur 4, 5 im erweiterten Kader. Das heißt, wir haben da jetzt tatsächlich dann auch ein Stück in der Breite mehr Substanz gewonnen, was wir auch machen müssen, solange wir in 3 Wettbewerben dabei sind. Das wird ja bis Ende Januar, zumindest was die Champions League angeht, der Fall sein. Pokal spielen wir jetzt gegen Kaiserslautern zu Hause. Darf man auch nicht unterschätzen, ein Heimspiel gegen den Zweitligisten. Aber wie gesagt, dadurch sind wir breiter aufgestellt und das haben wir auch bewusst gemacht. Das war die richtige Entscheidung.
Warst du schon mal in Madrid?
Ich war schon mal in Madrid, tatsächlich, aber nicht mit dem VfB oder dem 1. FC Köln, sondern ich war damals mit dem VfB 2-mal in Barcelona in der Champions League und war mit dem 1. FC Köln bei Roter Stern Belgrad in der Europa League. Also das kenne ich das Stadion und die Atmosphäre dort auf das Bernabeu-Stadion. Mit dem VfB freue ich mich natürlich total. Und dass es das erste Auswärtsspiel ist, ist natürlich schon auch ein Highlight. Und ich bin fest von überzeugt, wir werden da 20.000, 25.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter sehen. Ein paar davon kommen aus Heilbronn.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur Stuttgart, was ich schon gehört habe, wie viele Flüge gebucht haben, obwohl sie kein Ticket haben und sagen, man kriegt sowieso unten irgendwo ein Ticket, weil die Spanier natürlich nicht 100.000 den VfB anschauen wollen. Das kann man dann vielleicht vor dem Stadion. Also da wird man vielleicht etwas erleben, was die Frankfurter ja damals durch die Europa League getragen hat, wenn so viele Fans einen auswärts begleiten.
Ich bin da fest von überzeugt und es ist ja auch noch warm am 17. September Madrid zu sehen, Bernabeu zu sehen, VfB im Bernabeu-Stadion zu sehen, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und so wie ich die Schwaben jetzt in den letzten 2 Jahren auch wieder erlebt habe, ich bin ja Schwabe, da werden ganz, ganz viele dabei sein. Wenn sie unsere Heimspiele erleben, da ist so eine Stimmung. Jeder redet da immer von Dortmund und Schalke und Köln und so weiter. Also wenn du echte Gänsehaut haben willst, musst du wirklich mal zum VfB kommen. Denn ich werde nie vergessen, dieses Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Da war noch nicht mal das Stadion fertiggestellt. Es war so eine Lautstärke von der ersten Minute an. Deswegen, die Champions League wird was Besonderes.
Dann freuen wir uns auf möglichst viele Fußballfeste und wünschen alles Gute, viel Erfolg. Und herzlichen Dank, dass Sie sich heute Morgen hier gestellt haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Danke Ihnen und ich danke vor allen Dingen auch fürs Zuschauen. Und Sie können sich wie immer, wie gesagt, informieren in unserem Newsletter auch über die nächsten Gäste. Einer davon wird Kai Kniffke sein, der SWR-Intendant, den wir dann hier auch im Parkhotel begrüßen dürfen. Bleiben Sie gut informiert, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.